Deutschlandfunk, der Tag.
Mir geht's sehr gut. Ich bin total happy. Ich bin auch überrascht über dieses sehr gute Ergebnis hier im ersten Wahlgang in der Landeshauptstadt Erfurt. Jetzt werden wir im zweiten Wahlgang weiterkämpfen,
sagt Andreas Horn, der Oberbürgermeisterkandidat von Erfurt von der CDU. Und man hört ihm an, wie erleichtert er ist, auch wenn es dann eben am 9. Juni nochmal in die Stichwahl geht gegen den SPD-Kandidaten. Wir sprechen über die Kommunalwahlen in Thüringen und die Gewinner dieser Wahlen heißen CDU und AfD. Und auch wenn die AfD nicht so durch diese Wahl gekommen ist, wie sie selbst gedacht hat, sie hat am Ende dann doch viele Mandate bekommen und wir sprechen darüber, was das bedeutet. Unser zweites Thema ist der Pflegebedarf, der explosionsartig ansteigen wird. Das hat zumindest Karl Lauterbach gesagt und er hat auch benannt, an was das liegt, seiner Meinung nach, nämlich am Sandwich-Effekt und den sogenannten Boomern, wie das alles miteinander zusammenhängt und was es mit diesen Zahlen auf sich hat, die er da auch noch geliefert hat. Auch das dröseln wir auf. Sonja Meschkat, mein Name. Dann geht's jetzt los. Alle Stimmen sind jetzt Stand am Montagnachmittag noch nicht ausgezählt, aber immerhin schon 80% der 3000 Stimmbezirke. Und natürlich kann man da schon gut ablesen, wer zu den Gewinnern gehört bei den Kommunalwahlen in Thüringen. In den Kreistagen und Stadträten sind es die CDU und die AfD. Die CDU kommt auf rund 27,7% und die AfD auf 26,5%. Sie konnte zulegen um rund 8 Prozentpunkte. Die Partei, die vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Große Verluste für die Linke, SPD und Grüne auch mit Verlusten. Und diese Parteien stellen in Thüringen die Landesregierung. Und interessant ist diese Kommunalwahl eben auch deshalb, weil sie schon den ein oder anderen Hinweis geben kann auf die anstehende Landtagswahl im September. So, und bevor ich mich jetzt möglicherweise total verfranse in noch mehr Details und Zahlen, musst du jetzt schnell was sagen, Henry. Ein Hallo würde mir schon reichen.
Hallo.
Siehst du mal, das hat auch schon mal gut geklappt. Henry Bernhard, unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent für Thüringen. Henry, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, gucken nochmal auf diese Kommunalwahlen drauf mit dir zusammen. Ich möchte gerne beginnen mit Björn Höcke, der selbst prophezeit hat, dass der, Zitat, Siegeszug der AfD im Osten nicht mehr gestoppt werden könne. Und obwohl sich Höcke an dem Punkt sehr sicher gewesen ist, ist es ja nicht dazu gekommen. Man liest heute viel von kein Durchmarsch für die AfD. Würdest du das auch so interpretieren oder gibt es da ein Aber?
Nein, die AfD hat keine wichtigen Ämter errungen heute, aber sie hat Mandate gewonnen. Also sie hat jetzt über ein Viertel der Sitze in den Städten, in den Gemeinden, in den Kreisen, das heißt in den Kreistagen, in den Gemeinderäten, in den Stadträten und damit kann man ja was machen. Beispiel Sonneberg. Wir erinnern uns, letztes Jahr Sonneberg, dort wurde der erste AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Mhm. Die AfD hat dort 34% bekommen, jetzt im Kreistag, und ist damit stärkste Kraft in Stadt und Landkreis. Dazu kommt aber noch ein rechtes Wählerbündnis, das so zwischen AfD und CDU angesiedelt ist. Die haben 15%. Das heißt, die kommen zusammen knapp auf 50%. Und das gibt natürlich dem AfD-Landrat ganz neue Möglichkeiten. Auch andernorts gibt es noch andere rechte Bündnisse. Also die AfD muss am rechten Rand noch nicht immer das Ende sein. Das heißt, da geht so einiges. Und bei manchen Sachen muss man Kompromisse finden, muss man sich einigen. Das heißt, es gibt der AfD eine Menge Einflussmöglichkeiten, auch wenn sie zumindest bislang noch keine Landräte und auch keine Bürgermeister in großen Städten gewonnen hat. Aber das kann ja in den Stichwahlen noch passieren.
Das heißt aber, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, die AfD kann da noch stärker werden. Sie kann eben, je nachdem, welche Mehrheitsverhältnisse es dann vielleicht auch braucht, sie kann Dinge verhindern, sie kann Dinge blockieren, sie kann Dinge steuern.
Das ist durchaus möglich. Also da geht was. Also natürlich es ist sehr unterschiedlich. Diese 26%, die sie jetzt haben, thüringenweit, sind natürlich ein Durchschnitt. Das heißt, sie haben in manchen Orten eher weniger, in anderen Orten haben sie über 50%. Das gibt's auch. Und das heißt, dort haben sie einfach dann das Sagen, was im Gemeinderat bestimmt wird und was nicht. Das heißt, sie haben eine Menge neue Möglichkeiten auf jeden Fall.
Dann lass uns doch nochmal bei diesen beiden stärksten Kräften bleiben, CDU und AfD, dass es diese Ergebnisse jetzt so gibt. Was leitest du denn daraus ab? Du hast das jetzt lange beobachtet, bis heute schon, seit gestern eigentlich schon die ganze Zeit dabei, das eben auch zu analysieren. Was kommt am Ende dabei für dich raus?
Die CDU ist nicht mehr allein die Kommunalpartei, als die sie sich immer gefühlt und gesehen hat in Thüringen, teilweise auch zu Recht, weil sie die einzige Partei war lange, die in der Fläche wirklich auch überall vertreten war. Aber Sie hat den Platz gehalten, was in diesen heutigen Zeiten gegenüber der AfD schon eine starke Leistung ist, würde ich mal sagen. Sie war traditionell, wie gesagt, stark in der Fläche, hat viele Landräte gehabt und hat jetzt auch wieder die Chance auf 7 Landräte. Das ist ein enormer Erfolg, über die sie sich auch sehr freuen gerade. Sie konnte in 3 größeren Städten die CDU-Oberbürgermeister im Amt verteidigen. Und eine Gewinnerin ist aber auch die SPD. Also sie hat einen Landratsposten schon im ersten Wahlgang verteidigt mit einer absoluten Mehrheit. In 3 weiteren Landkreisen stehen die Chancen gut, auch für eine von den Linken gestützte Landrätin stehen die Chancen in der Stichwahl gut, aber die große Gewinnerin, um es nochmal zu sagen, bei den Mandaten in Kommunalparlamenten ist die AfD und da wird die Brandmauer sicher noch schwerer durchzuhalten sein, da wo überhaupt eine bestanden hat.
Ich erinnere mich gerade noch an dieses Rededuell, da haben wir ja 2 auch drüber gesprochen, ne? Also Vogt und Höcke. Bei Welt-TV ist das gewesen, ja. Hat Mario Vogt ja vor allen Dingen gemacht, weil er eben auch noch mal so ein bisschen mehr Image kriegen wollte, ein bisschen mehr Profil. Glaubst du eigentlich, das hat ihm jetzt was gebracht, auch mit Blick auf diese Kommunalwahlen? Hat ihm das geholfen?
Das weiß man natürlich nicht, aber es hat ihm bestimmt nicht geschadet, würde ich mal sagen. Denn was er wirklich brauchte, war Bekanntheit. In den Umfragen kam immer raus, dass sehr viele Thüringer ihn überhaupt nicht kannten. Und das ist natürlich schlecht für einen Spitzenpolitiker einer Partei, die den Ministerpräsidenten stellen möchte, gern nach der nächsten Landtagswahl. Also in der Bekanntheit hat er gewonnen und sicher hat es ihm auch ein gewisses Ansehen gebracht, dass er sich mit dem AfD-Spitzenmann, mit dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke hingestellt hat und mit ihm diskutiert hat.
Ich glaube, was interessant ist, oder vielleicht gebe ich zu, ist das auch ein sehr großstädtischer Blick. Das will ich jetzt mal gar nicht ausschließen. Ich wohne ja auch hier in Köln, viele andere Menschen wohnen auch in Köln oder in Berlin oder such dir irgendeine andere größere Stadt aus. Aber die Frage, glaube ich, die man sich stellt, ist ja, wir haben diese ganzen Diskussionen mitbekommen, also rund um Maximilian Krah, um Peter Bistron. Dann hat es ja 2 Listen sogar gegeben für die AfD jetzt bei diesen Kommunalwahlen wegen interner Streitereien.
Das scheint in einem Landkreis.
Genau, in einem Landkreis, genau. Ja, genau, sorry, genau, der Landkreis war es. Aber das scheint ja dann für die Wählerschaft keine Rolle zu spielen.
Das ist man ja schon gewohnt aus den letzten 10 Jahren, dass die AfD eigentlich immer machen kann, was sie will, dass es am Ende doch auf ihr Konto einzahlt. Aber gucken wir mal genauer hin. Also die AfD hat hier im Kommunalwahlkampf fast ausschließlich konsequent bundespolitische Themen gefahren. Sie hat plakatiert, es gibt nur 2 Geschlechter oder Fachkräftemangel beheben wir selbst oder unser Land zuerst. Das hat natürlich mit dem Landkreis wenig zu tun oder auch Flüchtlingsthematik. Aber das kommt bei den Leuten gut an. Also da fühlen sie ihre Themen gut aufgehoben, die sie woanders vielleicht nicht mehr unterkriegen. Viele Menschen sind enttäuscht von der Ampel in Berlin, von Rot-Rot-Grün im Thüringer Landtag. Und da hat, muss man sagen, eine deutliche Verschiebung nach rechts stattgefunden. Das ist ja auch nicht nur die AfD, es gibt ja, wie gesagt, auch noch andere Wählervereinigungen rechts der AfD oder manchmal auch rechts der CDU. Mhm. Und jetzt zur Einschätzung der AfD durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Ich habe mich gestern Abend in Erfurt im Rathaus mit dem AfD-Landesvorsitzenden Stefan Möller unterhalten und er sagte mir Folgendes.
Ehrlich gesagt, ist das, was der Verfassungsschutz sagt, für die Thüringer irrelevant. Also, sie haben sich ihre Meinung gebildet. Die einen sagen halt, die AfD können wir nicht wählen. Und die anderen sagen, die wählen wir gerade auch, weil der so einen Unsinn erzählt. Ne? Ich meine, die meisten Leute, die sich mit uns beschäftigen, haben uns mittlerweile kennengelernt. Die wissen, dass da keine Vollnazis zur Wahl stehen, sondern ganz normale Menschen, die sich halt Sorgen machen.
Und das erlebt man ja auch auf den Wahlkampfveranstaltungen der AfD. Wenn Björn Höcke dort erzählt vom Verfassungsschutz, dann wird sozusagen das Bild gezeichnet von der AfD als verfolgte Partei, als einzige Oppositionspartei. Und zu dieser Verfolgung gehört halt der Verfassungsschutz dazu. Das heißt, es kann die Leute, die von der AfD wirklich überzeugt sind, keinesfalls davon abhalten, diese Partei zu wählen. Ob jetzt die AfD-EU-Spitzenkandidaten Krah und Bistron noch ein bisschen geschadet haben, das wissen wir nicht. Das ist aber möglich.
Welche Rolle spielen denn eigentlich die Grünen oder die FDP bei diesen Wahlen? Das finde ich ganz interessant, weil man liest eigentlich relativ wenig über die jetzt in dieser Nachberichterstattung. Spielen die überhaupt eine Rolle bei diesen Kommunalwahlen?
Reden wir gleich drüber. Ich würde sagen, erstmal reden wir mal über den größten Verlierer der Wahl. Das ist die Linke. Die haben über 40% ihrer Wähler, also fast die Hälfte ihrer Wähler verloren.
Den Einwurf durftest du machen, Henry, richtig.
Das ist ein Desaster für diese Partei. Mhm. Die Linke war mal die kommunale Kümmererpartei. Inzwischen ist Bodo Ramelow das einzige Zugpferd der Linken und ihre große Hoffnung bei der Landtagswahl. Also das ist wirklich ein Desaster für die Linke. Grüne und FDP wurden marginalisiert. Sie haben ihre Stimmen, die ja vorher schon wenig waren, halbiert auf 2-4%. Und sie spielen außerhalb von Erfurt, Weimar und Jena keinerlei Rolle mehr, muss man sagen. Da gibt es noch eine interessante Anomalie. In Weimar und Jena sind die Grünen stärker als die AfD. Also das gibt es dann auch wiederum innerhalb dieser Schwäche, diese relative Stärke. Und in Jena gibt es sogar eine Stichwahl zwischen dem FDP-Oberbürgermeister, Amtsinhaber gegen eine grüne Kandidatin. Aber das ist dann auch die einzige Anomalie. Ansonsten sehen wir hier in Thüringen eine völlige Entfremdung der bundesweiten großstädtischen Diskurse, die du ja vorher so ein bisschen angedeutet hast, vom ländlichen Raum. Und ländlicher Raum, das ist in Thüringen alles außer Erfurt, Weimar und Jena.
An vielen Orten, glaube ich, hat es auch parteilose Kandidaten gegeben, die sich eben dann auch durchgesetzt haben gegen die etablierten Parteien. Woher kommt das? Wofür steht das?
Naja, in der Fläche, ich habe mal geschaut, sieht man in der Farbe, gerade in den Kommunen, wir haben dort die Leute gewählt, meist lila und das, da steht dann sonstige Partei oder Wählergemeinschaft. Das heißt, im Kommunalen, im ganz Kleinen haben die Parteien gar nicht mehr so den großen Fuß in der Tür, wenn sie ihn jemals hatten. Man sieht es auch bei Landräten oder sogar bei Oberbürgermeistern, die teilweise von Parteien befördert werden, die aber selbst parteilos sind, dass es ganz gut funktioniert bei denen. Die können möglicherweise freier agieren oder an ihnen klebt halt auch weniger dieses Stigma des Parteienfilzes, was ja inzwischen schon fast an jeder Partei hier klebt, ob nun berechtigt oder unberechtigt. Das macht aber auch die Einschätzung von außen schwieriger, da die Bezeichnungen selten was über die Ausrichtung dieser Parteien sagen. Und selbst wenn da steht irgendwie freie Wählergemeinschaft oder so, dann weiß ich ja nicht, wofür die Leute dann stehen.
Jetzt ist das auch bezeichnet worden oder diese Kommunalwahlen sind bezeichnet worden so als kleine Landtagswahl. Wie siehst du das denn so als Stimmungsbild mit Blick auf die Landtagswahlen dann im September in Thüringen?
Ganz, ganz wichtig. Also ein großes Aufatmen ging gestern durch manche Parteien, nicht durch alle Parteien. Man hat gesehen, die AfD ist nicht unschlagbar. Die CDU sieht sich bestärkt. Und Mario Vogt, der Vorsitzende der CDU, sieht sich in dieser Landtagswahl, der sieht ja eher so ein Duell zwischen CDU und AfD. Der möchte also die Linken quasi richtig ausklammern. Möchte auch Bodo Ramelow ausklammern von den Linken und sieht sich im Duell mit Björn Höcke. Und dieses Narrativ kann er jetzt durch diese Kommunalwahlergebnisse eigentlich weiter befördern. Die Linke, wie eben schon gesagt, spielt im Kommunalen bis auf einen Landkreis keine entscheidende Rolle mehr. Die ist da fast raus und muss sich auch darauf einstellen, dass sie auch bei der Landtagswahl stark dezimiert wird. Die SPD kann sich ein bisschen gestärkt fühlen, da wo sie gute, überzeugende Kandidaten hat. Aber das sind halt auch nur wenige Landkreise. Aber am meisten Hoffnung kann sich eigentlich die AfD machen. Sie hat gesehen, dass sie flächendeckend sehr gut abschneidet. Wer immer da antritt, man sieht ja auch, dass die Partei stärker gewählt wird als die Personen. Das heißt, sie werden in der Zweitstimme vermutlich ganz gut abschneiden. Bei der Landtagswahl in Umfragen geht man ja von etwa 30% aus. Und ja, wir werden einen Landtag haben, bei dem die Regierungsbildung extrem schwierig werden wird, dann ab September. Ich denke, es wird viele Monate dauern.
Und dann werden wir auf jeden Fall auch nochmal sprechen hier im Podcast, Henry. Ich danke dir erstmal bis hierhin fürs Zusammenfassen. Danke dir.
Tschüss.
Wenn man Karl Lauterbach hört bzw. nachliest, was er gesagt hat, dann klingt das schon dramatisch. Laut ihm wird es einen, Achtung, jetzt kommt das dramatische Wort, einen explosionsartigen Anstieg geben bei den Pflegebedürftigen. Nicht 50.000 wie gedacht, sondern ein Plus von 360.000. Und da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu verstehen, okay, das ist wirklich wesentlich mehr. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sagen, also Moment mal, ganz ruhig bleiben. Und dazu gehört der Sozialwissenschaftler Stefan Sell.
Also ich sehe das nicht so dramatisch, wie das jetzt rübergebracht wird. Wir hatten im vergangenen Jahr wohl 360.000 neue Pflegefälle. Jetzt muss man wissen, dazu zählen alle, die in einem der Pflegegrade eingesortiert werden. Also das sind sehr, sehr viele, auch im Pflegegrad 1 oder 2 mit einer leichten Pflegebedürftigkeit. Die Menschen denken ja bei Pflegebefällen immer an schwere Pflegebedürftigkeit.
Ja, ob das jetzt dramatisch ist oder nicht und wo diese Zahlen überhaupt herkommen, das kann ich besprechen mit Birgit Becker, unserer Fachfrau für Gesundheitspolitik. Birgit, also es geht um ein Interview, das hat Karl Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegeben. Und darüber wird eben jetzt gerade diskutiert. Es verwirrt auch einige Leute, denn Lauterbach spricht davon, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in den vergangenen Jahren wörtlich explosionsartig, das dramatische Wort, gestiegen sei. Dieses explosionsartig lässt ja schon vermuten, wow, da ist jetzt irgendwas hochgegangen, damit hat man nicht gerechnet. Wie soll denn das eigentlich zustande kommen?
Es könnte sich auch um ein explosives Missverständnis handeln. Lauterbachs Aussagen im Interview, die lesen sich so, als habe man im vergangenen Jahr mit einem Zuwachs von 50.000 Pflegebedürftigen gerechnet, tatsächlich aber 360.000 neue Pflegebedürftige verbucht. Das heißt, 6-mal mehr als erwartet worden war. Und das wäre tatsächlich explosionsartig. Nun gab es recht schnell eine Statistik des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen hinterher. Und jetzt ohne zu sehr ins Zahlenschieben zu kommen, Aus dieser Statistik geht hervor, dass es im vergangenen Jahr etwa 35.000 mehr Pflegefälle gegeben hat, also etwa 7% mehr als erwartet. Und das ist natürlich überhaupt keine Explosion, wenngleich auch da muss man überlegen, was es für Gründe dafür gibt.
Ja, und was könnten das für Gründe sein? Oder kann man das schon wirklich näher beziffern oder benennen?
Man weiß es gar nicht genau. Es gibt nur Vermutungen. Es könnte mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Menschen haben es eventuell einfach aufgeschoben, sich begutachten zu lassen. 2023 war dann womöglich das Jahr der Normalisierung. Möglich, dass sich das nun auswirkt in Form eben dieser 35.000 Pflegebedürftigen über den Erwartungen. Wie gesagt, das ist keine Explosion. Übrigens ganz interessant, mittlerweile hat auch das Bundesgesundheitsministerium, also Karl Lauterbachs Haus, eine eigene Zahlenausstellung herumgeschickt. Da wird dem Minister natürlich nicht widersprochen, aber von Explosionen ist da nicht die Rede. Was aber nicht heißt, dass es in der Pflegeversicherung nicht handfeste Probleme gibt.
Und wenn du jetzt diese Probleme ansprichst, das hat Karl Lauterbach ja auch gesagt in diesem Interview. Wörtlich hat er gesprochen von einem Sandwich-Effekt. Also er vermutet, dass das einer der Gründe sein könnte. Das bedeutet, zu diesen sehr alten pflegebedürftigen Menschen kämen jetzt die ersten Babyboomer, die dann ebenfalls pflegebedürftig würden. Also jetzt mal rein rechnerisch, meinetwegen, du bist jetzt 60 oder 65, die geht selbst schon nicht mehr so gut, hast aber eben dann noch eine Mutter oder einen Vater, die sind, sage ich jetzt mal, um die 80, 85. Und wenn beide irgendwie pflegebedürftig sind, dann bäm, gibt es diesen Anstieg. Das ist so diese Sandwich-Rechnung.
Also mich überzeugt das nicht so sehr. Die ältesten Babyboomer sind ja jetzt 69. So eine riesige Zahl an Pflegebedürftigen dürfte es da einfach nicht geben.
Ja, und da verweist Lauterbach ja darauf, dass es eben jetzt mehr Erkrankungen gibt, die früher, ja, an denen Menschen vielleicht gestorben werden. Jetzt überleben sie, weil es eben bessere medizinische Möglichkeiten gibt. Also ist das so die Krux an der Sache?
Nee, das Argument ist längst bekannt und das erklärt den Anstieg bei der Zahl der Pflegebedürftigen, den man jetzt schon kennt. Das ist vielleicht so ein Sandwich-Effekt, wenn man den Lauterbach-Begriff nutzen will. So ganz passt er ja nicht, geben könnte. Das kann ich mir schon vorstellen in der Zukunft. Aber jetzt schon und statistisch so relevant, da habe ich Zweifel.
Eigentlich sollte Karl Lauterbach ja bis Monatsende, also ist jetzt nicht mehr so lange, heute haben wir den 27. Mai ganz genau, eine Arbeitsgruppe aus mehreren Ministerien organisiert haben, die eben Vorschläge machen für eine Finanzreform der Pflegeversicherung. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Ist da schon was passiert oder?
Da sieht es recht still aus in diesem Interview, über das wir sprechen. Sagt Lauterbach, auf Arbeitsebene werde man wohl fertig, aber richtig fertig wäre ja, wenn man das Ergebnis auch vorstellen könnte. Und Lauterbach sagt jetzt schon, dass es keine einheitliche Reformlinie geben werde. Und das war eigentlich anders erwartet worden. Und dann heißt es weiter von ihm, dass es in dieser Legislaturperiode wörtlich wahrscheinlich keine Reform mehr geben werde. Und das ist ein Problem. Dafür hat sich in der Pflegeversicherung viel zu viel angestaut.
Und es wird keine geben, weil die Ministerien sich dann doch zu uneins sind, weil es mit der Ampel an der einen oder anderen Stelle dann hakt?
Ja, das kann ein Grund sein, aber bevor man danach fragt, müsste ja Karl Lauterbach erstmal einen Reformentwurf vorgelegt haben. Das hat er schlicht nicht getan.
Kann man das denn überhaupt so in Kürze umreißen? Also wenn auch jetzt nicht explosionsartig, wir haben ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen, aber steigen wird die Zahl der Pflegebedürftigen ja absehbar auf jeden Fall. Das ist klar, also es gibt zu wenig Personal, auch das wissen wir und das führt eben dazu, dass vorhandene stationäre Pflegeplätze gar nicht genutzt werden können.
Ja, wenn ich die Problemliste fortführe, es gibt enorme Kostensteigerungen in den Heimen, die viel zu viele Pflegebedürftige finanziell überfordern. Seit 2022 hat der Pflegeexperte Heinz Rothgang errechnet, steigt die Sozialhilfeabhängigkeit von Heimbewohnern sogar kontinuierlich an, obwohl es seitdem neue gestaffelte Zuschüsse zu den Heimkosten gibt. Da gibt es dringenden Handlungsbedarf. Dazu kommt noch, dass die Pflegeversicherung ja auch Aufgaben schultert, die eigentlich der Steuerzahler leisten müsste. Rentenbeiträge für pflegende Angehörige zum Beispiel. Dass Lauterbach dafür eine Umsteuerung Finanzmittel bei Christian Lindner locker machen kann, das ist nun gar nicht zu erwarten. Was Karl Lauterbach nun wieder ins Gespräch bringt, auch in diesem Interview, aber das kennen wir eigentlich als Idee schon, das ist eine Bürgerpflegeversicherung, in die alle einzahlen, auch Selbstständige und Beamte, was nun sicher so ein Projekt für den Sankt-Nimmerleins-Tag ist, also auf weite, weite Sicht erstmal nicht kommt. Und wenn ich das so zusammenfasse, Lauterbach und Pflege, im Moment ist das wirklich schwierig. Es gibt keine Lösungsansätze für die vielen Probleme, aber es gibt diese Aufregung um Explosionen bei den Pflegebedürftigen, die so gar nicht da sind.
Würdest du denn oder kann man man sagen, weiß gar nicht, ob du das jetzt abschließend beurteilen kannst, aber das habe ich mich noch gefragt, mit der ganzen Situation, die wir ja kennen und die wir hören aus der Pflege. Ne? Auch da hat man irgendwann das demografische Problem, dass in der Pflege eben die Leute in die Rente gehen, dann kommen nicht genug Leute hinterher, die eben auch diesen Pflegeberuf ausüben. Dieses System ist irgendwie unterfinanziert. Kann man denn sagen, das ist an so einem Kipppunkt oder wo man einfach sagt, so okay, also wenn jetzt mal nicht wirklich zügig was passiert, dann geht das irgendwie ins Uferlose?
Also soziale Systeme kippen ja eigentlich nicht, sondern sie werden immer für die Menschen, die sie brauchen, immer unzureichender. Und ich habe das eben kurz gesagt, die Situation in den Heimen ist wirklich schwierig, wenn es da so viele Pflegebedürftige gibt, die einfach die stationären Kosten nicht aufbringen und in die Sozialhilfeabhängigkeit fallen, dann ist das auch keine Pflegeversicherung mehr, dann hat die ihren Sinn nicht mehr. Dazu kommen halt die anderen Probleme, die Personalausstattung. Natürlich gehen auch Pflegekräfte in Rente. Natürlich haben die das genauso Babyboomer-Jahrgänge, wie das bei allen anderen auch der Fall ist. Das heißt, die Demografie greift von beiden Seiten da rein. Es gehen Pflegekräfte in Rente und es kommen neue Pflegebedürftige dazu. Also der Problemdruck ist schon sehr groß, aber bei sozialen Systemen gibt es eigentlich keinen Kipppunkt. Sie versagen nur zusehends und das ist schon eigentlich schlimm genug.
Da machen wir an dieser Stelle mal Schluss für heute mit der Tag am 27. Mai. Fanny Buschert in der Redaktion und ich, wir zwei, bedanken uns beim aufmerksamen Zuhören. Freuen uns über Rückmeldungen, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sonja Meschkat, wünsche eine hoffentlich erträgliche Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.